die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Weinbrater-Folge. Wir sind immer noch in unserer Miniserie, wo wir Zweit- oder Einstiegsweine aus Bordeaux probieren. Warum wir das machen, haben wir in unserer letzten Folge schon erklärt. Darum wollen wir da jetzt nicht mehr tiefer drauf eingehen. Aber jetzt, wo wir darauf eingehen wollen, ist, dass heute ganz ein spezielles Weingebiet auf unserem Plan steht, Nagi.
Ja, wir gehen auf Saint-Julien. Und wer Saint-Julien nicht kennt, lass uns das kurz mal ein bisschen verorten. Wir reden dort doch über eine kleine Weinbaugemeinde. Und bei klein in Bordeaux reden wir von 920 Hektaren. Das entspricht in etwa 7 Millionen Flaschen, die jährlich produziert werden. Und dann Top-Traubensorten sind Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc, die abgebaut werden. Also wir wissen es jetzt schon, die Hauptweinart ist Rotwein. Und das sind Rotweine, denen sagt man so ein bisschen eine elegante, fruchtige und geschliffene Seite an. Warum? Da wirst du nachher noch drauf eingehen, wenn du dann ein bisschen Geschichte von diesem Gebiet beleuchten. Ich würde einfach an dieser Stelle nochmal sagen, wer Bordeaux kennenlernen will, da gibt es einfach eine Faustregel, weil Bordeaux ist gross, Bordeaux ist vielseitig, es hat so wahnsinnig viel zu bieten. Geht auf Saint-Julien, weil dort findet ihr sozusagen die Quadratur vom Kreis. Saint-Julien ist eingeklemmt zwischen Margaux im Süden und Pauillac im Norden und es vereint eigentlich Charakteristik von praktisch allen Gütern auf der linken Seite. An Saint-Julien sagt man an, sie haben die Duftigkeit von Margaux und die Eleganz. Sie haben aber auch die fruchtige, fleischige Seite von Saint-Estèphe und die tiefgründige, affirmative Seite von Pauillac.
Ja, das sind wie der perfekte Blend, ein Blend im Blend sozusagen in Bordeaux. Und du hast mir auch noch gesagt, wo wir die Folge vorbereitet haben, es gibt auch noch so einen Spruch. Das heisst, wenn man auf Saint-Julien geht, ist es fast unmöglich, dort einen schlechten Wein zu trinken, weil alles, was von dort kommt, irgendwie verhebt.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe bis jetzt noch keinen schlechten Saint-Julien gehabt. Ich finde es einfach immer wieder erstaunlich, dass man dort so einer Gemeinde, so eine Qualität eigentlich durch die Bandbreite durch kann antreffen.
Bist du schon mal dort gewesen?
Nein, aber ich habe schon sehr viele Weine probieren. Und ich meine, wenn ich jetzt gerade hier auf den Tisch schiele und sehe, was wir nachher haben, auch da, ich habe wirklich das Mutterhaus schon probieren von einem guten Kollegen, als 30-jähriger, gut gereifter Bordeaux. Aber auch jung machen die schon Freude. Also es ist wirklich einfach toll.
Jetzt können wir ja mal ein bisschen auf Ursachensuche gehen, weil sagen wir jetzt so eine Weinregion und eben man sagt, dass alles, was man da trinkt, immer gut ist. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das so in dieser Absolutheit sicher dann auch stimmt, aber sagen wir mal, der grosse Anteil von Wein dort hat höhere Klasse. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Ursache, dass dort in dem Saint-Julien alle Weine so hochklassig sind? Woher kommt das? Also gut, vielleicht einerseits liegt es einfach auch am Gebiet. Die Nebenhänge sind vielleicht einfach auch sehr ergiebig, man ist privilegiert. Aber ein anderer Grund ist auch geschichtlich bedingt. Und in der Weingeschichte von Saint-Julien ist es eben so, dass es ursprünglich einfach nur 5 Weingüter gegeben hat, die Grand Cru Klasse Wein haben können herstellen, also wirklich hochklassige Wein. Und die Weingüter, die entnehmen, das sind Château Léoville-Lacasse, Château Léoville-Poinferré, Château Léoville-Barton, Château Ducru-Boccaillou und Château Talbot. Und jetzt sieht man schon, ich habe jetzt mehrmals Château Léoville erwähnt. Auch da manifestiert sich eben ein bisschen die Geschichte. Das ist ursprünglich mal ein grosser Weinbetrieb gewesen, wo dann aber im Laufe der Geschichte immer mehr aufgeteilt worden ist. Angefangen hat es damit, dass der ursprüngliche Besitzer während der Französischen Revolution ein bisschen in Geldnot gekommen ist und dort schon das Weingut zuerst mal müssen aufsplitten und so ist es dann weitergegangen.
Ja, und mit Blick auf Flaschen von heute haben wir eben noch eine zweite grosse Aufsplitterungsgeschichte. Die betrifft das Château Béchevel, man nennt es auch das Versailles vom Médoc, im Besitz vom Duc d'Epernon. auch das Gut ist früher mal ein Riesengut gewesen und ist dann aufgesplittert worden. Dort daraus sind Ableger entstanden, wie ein Gut namens Branère Ducru und eben Ducru Bocaillou. Und letzterer ist der Protagonist, den wir uns heute werden versuchen, ein bisschen annähern.
Das heisst also, und das finde ich jetzt interessant, ich meine, jetzt vorher erwähnt, es hat ursprünglich 5 grosse Weinbaubetriebe gegeben. Man hat die zwar aufgesplittert, aber selbst die Aufsplitterei, die führt immer noch dazu, dass alles irgendwie so ein bisschen miteinander verwandt oder bekannt ist und dass alles eben so in einer ähnlichen, im ähnlichen Gebiet miteinander Geschäft macht und so weiter. Und ich glaube, man kennt sich sicher auch sehr gut. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Bekanntheit und die Verbandelung untereinander dazu kann führen, dass es eben der Qualität vom Wein auch zu gut kommt.
Also besonders im Bordeaux, wo ja Familienverbundenheit, heisst, es gibt mindestens eine Geschichte von 300 Jahren, wo irgendeine Familie auf dem Gut dabei ist, ist das der eine Teil. Der andere Teil, wo auch noch, ich sage jetzt zu der Vereinheitlichung, wo du da ansprichst, schnell dazu beiträgt, ist das Thema Klimaboden. Man sagt das auch, Julien, es ist die Gemeinde im Médoc, wo das ausgewogenste, ausgeglichenste Mikroklima hat und auch sonst die einheitlichste Bodenstruktur. Also wir haben sehr viel Fuchis, wo dazu beiträgt, dass vor allem Cabernet Sauvignon dort sich wohlfühlt. Dann gegen Süden ab haben wir dann noch ein bisschen Lehm und Sand drin. Das trägt dann dazu bei, dass Merlot auch gut wachsen tut. Und so dann die klassische Mixtur für einen Medoc-Wein zustande kann kommen.
Ist fast ein bisschen frech, wie privilegiert die Region dort ist, in dem Saint-Julien, nicht?
Du lachst, aber ich habe mir das im Fall auch schon gedacht. Es ist eigentlich, weißt du, alles ist irgendwie so perfekt. Oder, oh, wir haben wenig Güter gehabt, man hat sich aufgeteilt, dann spielt das alles wunderbar zusammen.
Es hat einen Streit gegeben.
Ja, bodenmässig ist es auch top, oder? Ja,
eine Wohlfühlwelt dort.
Ja.
Ob es in der Realität auch so ist, müssen wir jetzt genauer anschauen. Aber ja, auf jeden Fall eine Region, die sehr viel hochklassige Wein produziert. Was heisst hochklassige Wein in Bordeaux, nachher in einer Region wie Saint-Julien? Es heisst natürlich auch, es ist auch halt ein bisschen teuer.
Ja, ich würde sagen, es wird dann scheisse teuer, deutsch gesagt. Sind wir ehrlich.
Ja, also kannst du mal so, in welcher Preis-Range sind wir da pro Flasche von Grand Cru Classé?
Ich sage jetzt mal, ein Lacasse, ich glaube 300 Stutz ist etwa so das pro Flasche. Wenn ich an das Gut denke, wo wir jetzt nachher näher werden anschauen, also wirklich das Flaggschiff heisst Château Ducru Bocaillou. Da kommst du auch nicht unter 200 Franken zu suchen, hätte ich jetzt mal behauptet. Du mich nicht behaftet drauf. Aber es gibt ja zum Glück auch Zweit- und Einstiegswein.
Und um das geht es ja in unserer Miniserie. Gibt es eigentlich interessante Alternativen zu diesen teuren Weinen, wo man kann sagen, mal, das kostet jetzt vielleicht einen Bruchteil von dem, der heute kostet irgendwie um die 25 Franken. Und geschmacklich gesehen ist es doch interessant genug, dass man kann sagen, mal, das ist ein typischer Wein, wo aus Bordeaux kommt, das kann man mit gutem Gewissen trinken und man kann da sogar ein bisschen probieren, wie so ein Weingut vielleicht mag schmecken, dann auch in den höherklassigen Weinen. Jetzt, heute, das finde ich interessant, du hast das Weingut schon erwähnt, Ducru Bocaillou und der Name von dem Wein ist eigentlich schon Programm, Le Petit Ducru.
De Ducru Bocaillou.
Also der kleine Bruder vom Grossen, das wird also da schon super deklariert.
Richtig. Und spannend finde ich aber auch hier wieder, der Name ist Programm, Bocaillou, also der schöne Stein, der schöne Steinbrocken. Wo eigentlich schon sagt, dass vermutlich das Rebgelände von Ducru Bocaillou ganz viele Steine hat, die dort rumliegen, wo Wärme speichert, Wärme abgibt, für eine gute Drainage sorgen. Eigentlich genau das ihrem Namen trägt und bestätigt, was man über Boden, Bodenstruktur und Mikroklima in Saint-Julien sagt.
Gehen wir noch schnell durch die Geschichte von dem Weingut. Das ist mal 1797 gekauft worden vom Bertrand Ducru. Der hat dann das Weingut umgebaut und hat ihm eben den Namen Ducru Bocaillou gegeben. Und das Weingut ist sehr schnell zu den bekannten Produzenten geworden. 1855 hat man es dann auch in die Klassifikation von der Grand Cru Classé in Bordeaux aufgenommen. 1866 ist das Weingut verkauft worden an eine Familie Johnston, der hat das Chateau umbauen lassen. Man sagt, er sei auch so ein Ästhet gewesen, hat da viktorianische Türmli und einen prächtigen Park aufgebaut auf das Weingut, als ob das etwas mit der Qualität von Wein könnte zu tun haben. Aber
ist aber auch ein Beweis dafür, die Engländer sind aktiv gewesen in dieser Weinregion, sie haben Wert gelegt darauf und wenn sie die Chance bekommen haben, haben sie sich auch drücken.
Ist ja auch nicht weit weg vom Meer, also man hat das Zeug auch sehr schnell können dann auf England verschiffen, ist klar. Dann 1928 nochmal verkauft worden, auch wegen dem Ersten Weltkrieg und der Prohibition, wo Alkohol dann vor allem in Amerika verboten worden ist. In den 30er Jahren dann von der Familie de Baron übernommen worden. Dann ist dann die Weltwirtschaftskrise gekommen, wir müssen überstehen. Es ist dann nochmal verkauft worden, Francis Bory, und der hat dann eben den Grundstein gelegt, 1942, für den Aufstieg von dem Weingut in neuerer Zeit.
Und mittlerweile kann man sagen, ist doch eine gewisse Tradition entstanden, weil bei der Familie Bory ist jetzt die dritte Generation an der Spitze vom Gut und tut das so weiterführen.
Und da steht auch noch der Satz, Ducru Bocayou steht für Eleganz, Präzision und eine einzigartige Familiengeschichte, die Wein in Kultur verwandelt hat. Und was ich spannender finde, überall, wo man so über die Geschichte durchliest von dem Weingut und auch die Figuren, die das prägt haben, es steht immer etwas von Stil und Diskretion und Eleganz, also vielleicht das Erbe, das Herr Johnston mit diesen Türmli da mal angelegt hat, das zieht sich durch bis heute.
Ja, du, ich schaue jetzt gerade die Etiketten an, aber siehst du einen viktorianischen Turm?
Ich sehe da zwar ein Gebäude drauf, mal ganz hinten, wenn man schaut, sieht man so ein Türmli, aber das Gebäude hat tatsächlich so ein bisschen den Stil von einem englischen Adelshaus. Also es sieht eher so ein bisschen aus wie eine kleine Version vom Schloss Windsor. Die Etikette finde ich, also wenn man jetzt sagt, das ist so ein stilvolles Weingut, bin da nicht so ganz happy mit dieser Etikette. Jetzt das goldiges Rändli, es sieht so nach billigem Plastik aus, nicht nach Papier, es ist so auf orangem Hintergrund. Ja, weiss nicht. Also rein etikettenmässig ist das jetzt noch kein Hit. Aber wie der Nagi ja immer sagt, wie die Etikette aussieht, ist mir gleich. Mir kommt es darauf an, was im Glas ist. Dein Glas ist schon schön voll. Was schmeckst
du? Ich schmecke einfach eine wahnsinnig schöne, würzige Seite. Ich finde, das hat so Anklänge von so ein bisschen Zedern, Holz, dann so ein paar vegetale Grüntöne drin und dann wirklich so etwas Schönes, Rotfruchtiges, aber so wunderbar auf der frischen Seite.
Man muss ja auch sagen, als wir den im Laden gekauft haben, hat man uns geraten, also Leute, das sind doch Bordeaux, also wenn es einen Tag vorher schon könnte auftun, käme es dem Wein zu gut. Das haben wir jetzt natürlich grosszügigerweise einfach mal ignoriert und den Wein aufgemacht. Und als wir den schon vor der Folge mal anprobiert haben, da sind wir beide noch nicht so happy gewesen mit dem Wein, sondern wir haben so gesagt, ja, das ist zwar solide, da ist nichts falsch, das ist eigentlich ganz gut, aber der ist so ein bisschen auch simpel. Und interessant finde ich jetzt, wenn wir den eine Stunde später probieren, wie der so ein bisschen aufgemacht hat, und zwar völlig positiv.
Ich bin ja der, der am Anfang sehr skeptisch war, weil ich bin nicht drum herumgekommen. Ich habe den Hauptwein schon mal probiert, ich habe grossartige Erlebnisse mit dem Gut gehabt und bin dann so ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn ich das probiert habe. Aber jetzt so, wo du merkst, hey, da ist Luft dran gekommen, das hat sich entwickeln, das hat können auftun. Einmal eben die würzige Nase, die ich wunderschön finde, aber jetzt auch das Gespüren, dass im Gaumen ein bisschen etwas mehr kommt, dass das ein bisschen geschmeidiger wird, dass sich das auch besser vereinen tut. Und zwar nicht irgendwie zu so einem Einheitsbrei, der einfach gefällig will sein, aber etwas, wo, wie kannst du sagen, hey, mal, das kommt aus einem Guss, das passt zusammen, da steht nichts irgendwie am falschen Ecken. Und doch hat es, ich sage jetzt mal, ein bisschen Charakter in dem, dass es das vermittelt, was das gut will. Glaube ich, ja, wir können hier von einem anständigen, guten Einstiegswein reden.
Ich finde es gleich noch lustig, weil im Vorprobieren haben wir ja auch ein bisschen gesagt, ja, das ist einfach wieder so ein modern ausgebauter Wein, der ein bisschen gefallen will. Und je mehr, dass ich von dem trinke, bin ich mit dieser Modernität gar nicht mehr so sicher, weil ich finde, so an meinem Gaumen zumindest, hat er durchaus auch so ein bisschen rustikale Anklänge. Vielleicht ist es so ein bisschen das Holz, das man so ein bisschen gespürt oder so, aber ich finde den jetzt gar nicht mehr so super modern gemacht.
Ich finde ihn nach wie vor modern, aber nicht modern negativ. Er ist einfach nicht so super klassisch. Es ist ein Wein. Und das sagt ja das Gut selber. Es ist der jüngste Wein vom Gut, oder? Und er fungiert als Einstiegswein. In die, sagen wir, Ducru Bocaillou-Welt. Und wenn du die Welt ja willst können erkunden, dann brauchst du etwas, was relativ rassig zugänglich ist. Das heisst, es muss modern gemacht sein, es muss früh zugänglich sein, du musst es nicht ewig müssen lagern, um dir das Bild können einholen, um, ich sag jetzt meinst, über die Visitenkarte vielleicht auch die grösseren Weine anzukommen. Und meiner Meinung nach, ja, das wird eingelöst, weil mittlerweile auch der zweite Wein per se, La Croix du Cru Bocaillou, hat ja auch dermassen an Qualität zugelegt, dass du dort ja schon musst lagern, bevor du trinken kannst, dass du hier halt wirklich etwas musst haben, das so produziert worden ist. Und wie gesagt, das ist nicht schlecht gemeint, aber, ich finde, genau das macht Modernität aus. Du nimmst den Wein, du ziehst den Zapfen und eigentlich innert, unter Anführungszeichen, nützliche Frist kannst du lostrinken.
Wo man würde sagen, ein klassischer Bordeaux, das musst du einfach noch Jahre in den Keller rein tun, das darfst du nicht jung trinken. Okay, da kann man sagen, in dem Sinn modern, man darf den jung trinken und es passiert nichts dabei und man muss kein schlechtes Gewissen haben. Muss man auch beim Preis nicht für 25 Franken. Und es ist jetzt unsere zweite Folge mit zwei Weinen aus dem Bordeaux. Und man muss jetzt doch sagen, bis jetzt haben wir noch nicht Pech gehabt. Bis jetzt haben wir einfach zweimal gute Erfahrung gemacht und das zeigt für mich doch ein bisschen, also das zweite Wein- und Einstiegsweingeschäft in Bordeaux, da komme ich langsam zu dem Eindruck, das soll man nicht unterschätzen, das hat durchaus einige interessante Sachen anzubieten.
Absolut. Und nur mal das Argument von dir aufzugreifen, ja, Modernität und Traditionalität. Ich glaube, wenn wir jetzt noch dem Votum von dir etwas, wenn es gut hat, von der Traditionalität, dann kann man eben auch sagen, mit Blick auf das Terroir und auf die Rebsorte, dass der Wein, den wir jetzt da vor uns haben, der kommt aus der gleichen Kiesellage in Saint-Julien, oder? Wie der Spitzenwein. Aber er wird weniger streng selektiert. Das Traubenmaterial wird ein bisschen grosszügiger zusammengesetzt. Der Blend ist aus Cabernet Sauvignon Merlot. Und dann je nach Jahrgang kommt noch Petit Verdot rein. Und das macht bei mir jetzt gerade irgendwie Klick, weil Petit Verdot ist eigentlich eine Sorte, die sehr würzig kann sein kann. Und ich meine jetzt, 2020 ist jetzt nicht gerade ein kaltes Jahr gewesen, ist ein warmes Jahr gewesen. Ist ein Jahr, wo vielleicht eben ein bisschen Frische und Würze vertreibt. Und dass man jetzt da in diesem Jahrgang eben genau die Traubensorte Petit Verdot könnte zugegeben haben, um diesen Effekt zu erreichen. Was dann aber auch wieder so ein bisschen das traditionelle Vorgehen würde unterstreichen, wo du jetzt vorhin angestrichen hast.
Okay, und mit dem Gedanken müssen wir vielleicht sagen, vielleicht wäre es einfach der Wert, so einen Wein auch noch ein bisschen zu verfolgen, weil der vielleicht jetzt im nächsten Jahrgang, im 21er, vielleicht nochmal eine Entwicklung macht oder einfach eine ganz andere Charakteristik könnte haben, weil vielleicht das Gefälle bei dieser Art von Wein auch ein bisschen mehr verliert.
Also das Fazit ist, wir haben hier meiner Meinung nach einen modernen Wein, der Tradition achtet, wo ein Einstieg gibt, für den Alltagsgebrauch konzipiert ist und tipptopp zum Essen kann aufgerissen werden, ohne dass man lange warten muss. Und dann, wenn man sich die grösseren Flaschen gönnt hat, so Zeit kann vertreiben, bis es dann wirklich so weit ist, dass man eines der grösseren Gewächse auftun kann.
Wunderbar. Wir würden es gleich empfehlen, machen den früh genug auf, wenn ihr ihn öffnet. Ich glaube, wir dürften auch einen Tag früher aufmachen. Wir haben den jetzt eine Stunde früher aufgemacht und haben da doch eine erstaunliche Entwicklung festgestellt in dem Wein. Und das wäre vielleicht auch für uns interessant, den Test mal noch außerhalb von einer Folge zu machen. Wie wäre denn der, wenn er einfach noch einen Tag gestanden ist? Das wäre es mit einer zweiten Entdeckung aus Bordeaux. In der nächsten Folge werden wir nochmal einen zweiten Wein aus Bordeaux anschauen. Das wird ein Wein für 12 Franken sein. Der ist uns zwar empfohlen worden. Das Etikett sieht schon ziemlich abenteuerlich aus. Also auf den bin ich schon recht gespannt, ob für 12 Stutz von einem Bordeaux-Wein etwas rausschauen kann oder nicht. Das werden wir euch dann in der nächsten Folge erklären. Es würde uns freuen, wenn ihr dann wieder einsteigt. Bis dahin habt ihr eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss zusammen und tschüss Nagi.
Ciao, Nelly.